Wir waren ja jetzt in Urlaub, ich habe schon erzählt, und wir waren dann natürlich letzten Sonntag dabei im Stream beim Taufgottesdienst und saßen dann da in unserer kleinen Hütte und mit dem Tablet auf dem Wohnzimmertisch auf dem Sofa. Und während dem Zeugnisteil liefen mir die Tränen über die Backen. Es ging nicht anders. Also ich war so bewegt durch die Zeugnisse, die vier Täuflinge, die hier vorne standen. Und jedes Zeugnis genial, jedes auf seine Art und Weise. Und da dachte ich, wow, das ist sehr, sehr, sehr bewegend. Auch was die Täuflinge von ihrem Leben erzählt haben, wie sie Jesus kennengelernt haben. Und ich habe so gedacht, ja, das dürfen jetzt auch diese Emotionen in dieser Intensität sein, weil das drückt etwas aus von der Dimension, die eigentlich dahinter steht. Ne? Also die Täuflinge stehen ja nicht hier vorne, erzählen irgendetwas, sondern ihr ganzes Leben verändert sich und sie begegnen dem lebendigen Gott oder sind ihm begegnet, und die Taufe ist dann im Grunde genommen die Bestätigung dafür, das Symbol. Ich sage mal, mehr oder etwas Intensiveres, Wichtigeres kann uns in unserem Leben überhaupt nicht passieren, wie diesem Gott zu begegnen. Und das kam da sehr zum Ausdruck und er hat mich sehr bewegt. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass die Tränen nicht wieder laufen. Genau. Und ich habe dann auch gedacht, wir hatten früher bei den Taufen, haben wir manchmal gesagt, dass die Taufe ein Zeugnis ist für die sichtbare und für die unsichtbare Welt. Weil Paulus schreibt ja an einer Stelle oder sagt, den eigentlichen Kampf führen wir nicht gegen Menschen, sondern den eigentlichen Kampf führen wir gegen Mächte in der unsichtbaren Welt, und dort fallen die Entscheidungen. Ja. Und die Taufe ist meines Erachtens ein starkes Statement auch Richtung unsichtbare Welt, dass da jemand ganze Sache gemacht hat mit seinem Leben. Also die Taufe ist immer nachgelagert zu dem, die Entscheidung habt ihr vorher, ihr habt Jesus vorher kennengelernt und habt den Anfang mit ihm gewagt, und die Taufe kommt dann irgendwann hinterher, um das nochmal so richtig festzumachen. Bei mir persönlich lag das ungefähr 3 Jahre auseinander auch. Ne? Also irgendwann habe ich angefangen zu sagen, Jesus, mit dir will ich leben. Und dann hat es aber noch 3 Jahre gebraucht, so ein Prozess, bis ich so weit war, dass ich mich taufen lassen konnte. Und das drückt es aber nochmal ganz stark aus. Es ist ein Statement, was euch auch als Täuflinge später im Leben immer mal wieder helfen wird. In Krisen zum Beispiel, wo ihr euch daran erinnern könnt, ich habe dieses Statement in Form von der Taufe abgegeben. Zu diesem Jesus will ich gehören. Er ist mein Herr. Ja, das macht es nochmal so fest. Ne? Hier ist die Sarah, Mascha, Michaela habe ich die übersehen heute. Vanessa sehe ich jetzt auch nicht, aber euch kann ich dann direkt ansprechen. Genau, das macht es nochmal so richtig fest. Und ich wollte euch auch noch mitgeben, unsere Erfahrung ist so ein bisschen, nach der Taufe erlebt man oft nochmal besondere Anfechtungen. Und ich glaube, das hat auch etwas damit zu tun, dass man Richtung unsichtbarer Welt das Statement klar macht und sagt, hier, ich bin entschlossen, mit diesem Jesus zu leben. Und das wird einem Teufel nicht gefallen. Ja, und wir haben das einfach, das muss nicht kommen, aber wir haben es beobachtet, dass es häufiger kommt, dass die Täuflinge irgendwann in Wochen, Monaten danach nochmal besonderen Anfechtungen ausgesetzt sind. Wenn das so kommt, wundert euch nicht. Es gehört dazu, belegt einfach nochmal, was ihr da gemacht habt. Genau. Warte mal, jetzt hier nochmal die Präsentation starten. Da oben ist es schon da, hier kommt es auch. Genau, ich habe mir dann überlegt, was passiert denn eigentlich nach der Taufe? Wie geht es denn da weiter? Ne? Ist das alles? Ich sage mal, eure Bekehrung, dass ihr Jesus kennengelernt habt, war ja schon ein Stückchen vorher, und man merkt schon, das ist ein Prozess, der da in Gange gekommen ist, ein Prozess, der dann auch zu eurer Taufe geführt hat, und ein Prozess, der damit nicht zu Ende ist. Also mit dem Satz habt ihr wahrscheinlich schon gerechnet. Und deshalb möchte ich heute gern über Epheser 4, die Verse 22 bis 24 predigen. Da geht es darum, zieht den neuen Menschen an. So, gucken, ob das funktioniert. Wahrscheinlich soll ich es einschalten. Ja. Genau, kann man das lesen? Das ist also der Text jetzt in dem Falle nach der neuen Genfer Übersetzung. Ihr dürft gerne mitlesen, also bringt ruhig auch die Bibel mit, in Form, gedruckter Form oder auf dem Tablet oder Handy oder wie auch immer. Und ich muss mich an der Stelle gerade nochmal entschuldigen, weil ich hier Sarah sehe. Ich habe es leider nicht geschafft, und ich glaube, die Anne wollte heute übersetzen oben. Anne, ich habe es leider nicht geschafft, euch eine Vorlage zu geben. Ich bin irgendwie immer knapp dran, wenn ich predige. Ich kann noch so früh anfangen, jetzt hatte ich ja Urlaub vorher, Und irgendwie kriege ich es dann den letzten Punkt erst morgens darunter. Ich weiß nicht, woran es liegt. Deshalb habt ihr jetzt leider nichts in der Hand. Ich entschuldige mich, das tut mir leid. Ich hoffe, dass es Gott trotzdem segnen kann, dass ihr damit zurechtkommt. Weil es natürlich hilft, wenn ihr mal eine grobe Leitlinie habt oder das Ganze in englischer Sprache. Das gibt es leider heute Morgen nicht. Umso mehr bewundere ich den Gerrit, der das wirklich Sonntag für Sonntag schafft. Respekt, Gerrit, ich glaube, es hilft sehr. Gut, wir lesen uns mal den Text, den der Paulus da an die Epheser schreibt, beziehungsweise wahrscheinlich an eine ganze Gemeindegruppe in Kleinasien. Also wahrscheinlich nicht nur an die Gemeinde in Ephesus selbst, sondern nach Laodicea drumherum. Da gab es eine ganze Reihe von Gemeinden, zu denen der Paulus zum Teil auch einen Bezug hatte, wo er schon war, und an die schreibt er diesen Brief. Und da heißt es dann eben, als eigentlichen Brief muss man nochmal vorab schicken, in dem es ganz stark um Gemeinde geht. Ja? Also Paulus entfaltet da so ein Stück seine Sicht auf die Gemeinde und ermutigt Gemeinde und sagt, Gemeinde ist wichtig. Und da kommt eben auch die Geschichte, der Text vor, den wir jetzt lesen. Da heißt es, dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stützt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Und über diesen Text möchte ich einfach mal gemeinsam mit euch in den nächsten Minuten nachdenken, was der eigentlich für unser Leben heißt und was er bedeutet. So, ich gehe mal weiter auf die nächste Folie. Da ist jetzt einfach der Text oben. Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben. Also in der Gemeinde in Ephesus zum Beispiel war Paulus ja 3 Jahre. Er hat die Gemeinde gegründet, hat sie aufgebaut und hat ihnen das Evangelium gesagt. Er hat sie gelehrt. Und hier in diesem Brief erinnert er sie wieder daran und sagt, mit dem Evangelium, mit dem, was ihr gehört habt, mit Jesus Christus, lebt nicht mehr so weiter, wie ihr bisher gelebt habt. Also die haben das bestimmt auch schon mal dann verstanden, dass das so ist. Sondern der Glaube bedeutet einen Einschnitt in unserem Leben, eine 180-Grad-Wendung. Ja? Es verändert sich, oder es ist der Beginn, sage ich einfach mal, einer Veränderung, der unseren ganzen Menschen verändert, unser ganzes Leben. So sollte es zumindest aussehen, und das sehen wir jetzt auch gleich, das entfaltet Paulus auch ein Stück weit hier. Ne? Also wir leben nicht mehr weiter in dem Moment, wo wir anfangen, diesen Gott in unser Leben mit hineinzunehmen, in seiner Gegenwart zu leben. Der Paulus sagt ja, er unterscheidet hier zwischen dem alten Menschen, der ohne Gott lebt, und dem neuen Menschen, der sich wieder hinwendet zu Gott und Gott sich zu ihm, den Gott herausruft, und der sich dadurch völlig verändert. Jetzt muss ich gerade noch mal gucken, wir kommen da gleich noch mal drauf, dass ich hier nicht zu sehr vorgreife. Genau. Das heißt also, nicht mehr weiter so. Irgendetwas verändert sich. Ja, ihr habt es mit der Taufe deutlich gemacht, mit euren Zeugnissen, dass sich in eurem Denken, in eurer eigenen Wahrnehmung etwas verändert hat. Ihr seid ins Nachdenken gekommen, ihr habt jetzt Christus in eurem Leben. Das bedeutet, ihr sucht die Gemeinschaft mit Gott, und diese Gemeinschaft mit Gott und mit Jesus Christus, die verändert euch. Das heißt also nicht mehr weiter so, und Paulus macht das auch deutlich, ein paar Verse vorher schreibt, aus diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Paulus, ich habe es extra mal unterschrieben, unterstreicht das mit Nachdruck, weil wir nämlich ganz schnell wieder in unser altes Leben zurückfallen. Ja, weil wir dann wieder anfangen, wie die Gesellschaft, wie die Menschen um uns herum, wie unsere Familie, unsere Freunde und so weiter. Und wir ziehen den Menschen, haben vielleicht angefangen, ihn anzuziehen, aber Der Alte ist noch nicht ganz ausgezogen. Die Kleidung passt uns irgendwie immer noch ganz gut. Der alte Mantel, den habe ich eigentlich schon immer gerne angezogen. Also ich war so einer, wenn ich eine neue Jacke so als Kind oder Jugendliche gekriegt habe, ich habe immer ewig gebraucht, bis ich die dann mal angezogen habe. Und wenn ich mich daran gewöhnt habe, habe ich sie nicht mehr ausgezogen. Das kennt ihr vielleicht auch, ne? So dieses geliebte Kleidungsstück. Und genau das ist auch unser alter Mensch. Der ist uns natürlich lieb geworden. Die Art und Weise, ohne Gott zu leben, zu denken, zu handeln, das haben wir eingeübt, ja, von Kindheit an unter Umständen. Selbst wenn ich in einem christlichen Elternhaus groß geworden bin, dann gehe ich in die Schule, ich habe Freunde außerhalb. Es ist auch immer die Frage, wie konsequent leben denn eigentlich meine Eltern? Und da sehe ich natürlich auch wahrscheinlich viele Punkte, die nicht so konsequent sind. Und das prägt mich ja alles. Und das wird uns zur Gewohnheit. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, sagt man so, ne? Und hier fordert uns aber Paulus auf, diese Gewohnheiten und diese Prägung Zug um Zug abzulegen und zu verändern. So zu werden, wie Jesus war und ist. Ja? Wie Jesus zu werden. Und daran erinnert er hier die Epheser wieder, weil das kein Selbstläufer ist. Und ich glaube, viele von uns, die schon über Jahrzehnte vielleicht Christen sind, können das bestätigen. Ja, das ist kein Selbstläufer, als Christ zu leben. Wir kommen immer wieder in alte Verhaltensweisen zurück, die holen uns wieder ein und es braucht immer mal so einen Paulus wieder, der mit Nachdruck sagt, hey, denk dran, wer du bist. Du bist ein neuer Mensch, du bist Kind Gottes. Das verändert alles in deinem Leben und das darf sich auch in deinem Leben widerspiegeln. Ja? Und dazu ermutigt der Paulus hier oder erinnert die Epheser daran. Und er sagt auch, ihr habt bei Christus etwas anderes gelernt. Wenn ich anfange, Christus zu begegnen, vielleicht mein erstes Gebet spreche, wenn ich anfange, so die ersten Verse in der Bibel zu lesen und vielleicht sowas wie eine stille Zeit zu etablieren in meinem Leben, da ist so viel neu in dem, was ich da lese im Wort Gottes. In manchem finde ich mich wieder, weil ich finde, ich habe noch nie etwas gelesen, was so klar den Menschen, mich selbst und diese Welt beschreibt, wie wir das in der Bibel finden. Gott ist einer, der weiß, wie wir Menschen ticken und wie die Welt ist. Ja? Und dennoch hängen wir immer noch irgendwie drin, ja? Und kommen nicht so ganz los davon. Und genau, deshalb brauchen wir diesen Wechsel und müssen uns bewusst sein, dass wir diesen alten Menschen ablegen, dass wir im Grunde genommen diese alten Klamotten, die auch ihre Löcher haben und so weiter, tatsächlich bewusst ausziehen, an Kleiderbügel hängen, ich wollte schon sagen, in die Altkleidersammlung geben, aber vielleicht besser nicht, weil den alten Menschen soll ja sonst gar keiner mehr anziehen, der soll ja weg. Ja, ich will den ja nicht abgeben an den Nächsten, sondern am besten in den Müll, was man mittlerweile nicht mehr darf, weiß ich, weil das Ganze recycelt werden soll. Aber um im Bild zu bleiben, der alte Mensch, der soll weg, der soll abnehmen und den neuen Menschen, den muss ich anziehen. Und das ist immer so, wenn ich etwas Altes ablege, entsteht ein Vakuum, was neu gefüllt werden muss. Also wenn ich den Alten ablege und fülle ihn nicht mit dem neuen Menschen, dann wird der Alte wieder zurückkommen. Ein Vakuum bleibt nicht lange, da drängt wieder die Luft hinein. Deshalb ist es so wichtig, dass wenn ich meine Gewohnheiten ändere, mein Denken ändere, dass ich das mit neuem Denken, mit neuen Gewohnheiten fülle, neue Dinge einübe, sodass die Raum in meinem Leben gewinnen können und der alte Mensch da bleibt, wo er ist, nämlich in der Ecke oder noch weiter weg. Ja? Deshalb ist das ein Prozess, den ich aber ganz gehen muss. Den kann ich nicht halb anfangen und irgendwo in der Mitte stehen bleiben. Das passiert häufiger, dass wir irgendwo in der Mitte stehen bleiben, dass keine Veränderung mehr sichtbar ist in meinem Leben. Aber für mich ist das immer so ein bisschen ein Kriterium, bin ich selbst noch auf dem richtigen Weg? Ich finde es überhaupt nicht wichtig, wo jemand startet, ob er eigentlich schon als ein ganz guter Mensch gelebt hat und dann Christ wird und jetzt plötzlich sieht, hey, mit Gott leben, da war vielleicht schon vieles richtig in meinem alten Leben und dennoch ändert sich etwas grundsätzlich. Oder ob ich ganz übel gelebt habe vorher und sich jetzt mein Leben ändert. Der Startpunkt ist nicht entscheidend, aber ab dem Startpunkt müssen sich Dinge verändern in meinem Leben. Gott schafft Veränderung. Und immer wenn ich die bei mir oder manchmal auch bei anderen nicht mehr sehe, denke ich, oh, okay, da ist irgendwas hängen geblieben. Ja, da haben wir immer noch einen Teil vom Alten und sind nicht mehr dabei, die Kleidungsstücke vom neuen Menschen anzuziehen. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig und elementar und charakteristisch für den Christen, dass er auf dem Weg ist, dass er aber Schritte geht. Also wir müssen in Bewegung bleiben. Ein Christ kann mal stehen bleiben, vielleicht um sich zu orientieren oder in einer bestimmten Lebensphase, aber dann geht es weiter. Dann laufe ich weiter auf Jesus zu, gehe mit Jesus mit und werde immer ähnlicher wie er. Wenn ich in den Evangelien lese, wie er mit den Menschen umgegangen ist, mal zu seinen Jüngern, da will ich lernen. So möchte ich auch werden, den neuen Menschen anziehen. Es ist also quasi so etwas wie eine Runderneuerung, könnte man sagen. Früher hat man manchmal Reifen runderneuert. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Ne? Heute gibt es immer neue Reifen, die komplett neu hergestellt wurden. Früher ist es so, dass man, glaube ich, den äußeren Teil abgeschält hat, die Barkasse, ich hoffe, ich benutze jetzt die falschen Begriffe, und hat da eine neue aufgezogen. Die Problematik war allerdings bei einem Runderneuern, das war von der Qualität her nicht dasselbe wie ein neuer Reifen. Manchmal hat es sich das dann außen trotzdem abgelöst. In diesem Sinne ist Runderneuerung hier nicht gemeint, sondern hier soll sich ja nichts mehr ablösen. Wenn Gott den Menschen neu macht, dann ist er wirklich komplett neu, wie ein neuer Reifen. Also wir bleiben irgendwie, wir behalten auch unsere Persönlichkeit, wir ändern uns jetzt auch erstmal körperlich nicht, aber mit uns, in uns wird alles neu. Ne? Wir leben den alten Menschen ab und ziehen den neuen an. Jetzt ist die Frage, ist dieser neue Mensch denn überhaupt so neu? Oder gab es den nicht schon mal? Und deshalb ist es mir wichtig, uns nochmal deutlich zu machen, wo wir eigentlich im Moment stehen. Das ist jetzt wahrscheinlich von hinten, weiß nicht, ob das noch gut zu sehen ist. Wir leben ja in dieser, wenn wir mal Gottes Geschichte mit dem Menschen anschauen, dann sehen wir am Anfang gibt es die Schöpfung. Ja? Die Schöpfung, die Gott, eine Welt, die Gott ganz neu macht, die vorher nicht existiert hat, mit all dem, was darin ist, mit all diesen wunderbaren Dingen. Und der Mensch wird geschaffen als Ebenbild Gottes oder als Gegenüber Gottes, kann man sagen. Als ein Wesen, mit dem Gott kommunizieren kann, mit dem er sprechen kann. Was zwar begrenzt ist, Gott ist unbegrenzt, aber was als ein Gegenüber funktionieren kann. Und Gott sagt, alles ist sehr gut. In dieser Schöpfung ist alles gut, auch der Mensch. Und da ist er, unser neuer Mensch. Der war nämlich schon mal da in der Schöpfung. Ja. Und dann kommt der Fall. Und dann haut's rein. Dann haben wir diese Trennung von Gott. Wir haben nicht mehr diese unmittelbare Gemeinschaft mit Gott. Und alles ist irgendwie ein Stück weit ruiniert. Ohne, nicht so, dass wir gar nicht mehr Gottes Schöpfung und das Gute darin erkennen könnten. Aber ganz vieles geht irgendwie verloren, den Bach runter. Wir schaffen es eben nicht mehr, als der Mensch zu leben, als der wir ursprünglich mal gemacht waren. Ja, und das ist dann das, was Paulus hier als der alte Mensch, den wir ablegen sollen, der Mensch, der quasi nach dem Fall dann auf dieser Erde lebte, von der wir auch ein Exemplar sind, jeder, der von uns heute Morgen hier sitzt. Wir sind ein Stück korrumpiert, könnte man sagen. Also nicht mehr der Mensch, wie er ursprünglich geschaffen war in der Art im Paradies. Und genau dahin möchte Gott uns aber wieder haben. Er möchte uns wieder in dieses Menschsein, wie es original sich gedacht hat, zurückversetzen oder ja, wieder dahin führen, wenn man so will. Und dazu versöhnt Gott den Menschen mit sich in Jesus Christus und der Mensch kann dadurch wieder erneuert werden. Er kann wieder so werden, wie er ganz am Anfang mal war. Ich habe hier mal nebendran versucht, so eine Zeitschiene hinzumachen. Oben seht ihr der Garten Eden, das Paradies. Dann kommt der Fall, dann sind wir hier auf der Erde unterwegs, nicht völlig ohne Gott, aber doch in Trennung von ihm. Und jetzt bricht Gottes Reich an, Jesus Christus kommt und macht es möglich, dass wir wieder mit Gott versöhnt werden und Veränderung möglich ist. Der Geist Gottes kommt, der die Veränderung in uns bewirken will. Und damit bricht eigentlich jetzt hier schon an, dass wir Stück für Stück wieder diesem originalen Menschen, diesem neuen Menschen ähnlich werden können. Und perfektioniert und vollendet wird es, wenn Christus wiederkommt und wir eine neue Erde und einen neuen Himmel haben und die unmittelbare Gemeinschaft mit Jesus und mit Gott wieder da ist. Also es wird nicht perfekt werden hier, aber es darf hier beginnen und es darf mit großen Schritten beginnen. Da möchte ich uns ermutigen, uns nicht mit zu wenig zufrieden zu geben. Und wie kann das passieren? Da steht in unserem Vers, lasst euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern. Es muss also etwas neu werden. Wir müssen anfangen, unser Denken, unser Fühlen, all diese Dinge, was uns als Mensch ausmacht, das durch den Geist Gottes verändern zu lassen. Und ich habe ein Buch gelesen von Dallas Willard, das heißt Erneuere dein Herz. Und in dem führt er 6 Punkte auf, die das ausmachen, um uns das so ein bisschen zu verdeutlichen und greifbarer zu machen. Was sind wir Menschen? Wir sind denkende Wesen. Ne? Also wir haben Denken, das heißt, wir haben Bilder und Konzepte vor Augen, in denen wir denken, Kategorien, wir treffen Urteile, ziehen Schlussfolgerungen. Das ist das, was uns Menschen als denkende Wesen ausmacht, was uns sicherlich auch an der Stelle unterscheidet von der Tierwelt. Dann haben wir natürlich Gefühle. Ich habe euch schon erzählt, ne, mir sind die Tränen gelaufen und so. Und die Dinge hängen eben zusammen. Die machen uns als Menschen aus. Empfindungen und Emotionen, die gehören dazu. Die sind nicht schlecht per se. Die Frage ist immer, durch was waren sie geprägt? Dann haben wir die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Wir haben die Wahl. Wir konnten heute Morgen in den Gottesdienst kommen oder auch nicht. Ja, wir konnten, Sarah, du hast gesagt, ne, du wurdest gefragt, was deinen christlichen Glauben eigentlich ausmacht und du hast gemerkt, ich habe da gar keine guten Antworten drauf. Aber dann hast du dich entschieden, hast gesagt, dann lese ich mal nach, dann beschäftige ich mich mal damit, was macht denn eigentlich mein christlicher Glaube aus? Ne? Oder Mascha, ne, bei dir flog die Tür zu, aber am nächsten Morgen hast du gesagt, ich probiere das jetzt wieder, ich bleibe da dran. Damit ist nicht die letzte Entscheidung getroffen. Ne? Wir treffen alle Entscheidungen, ganz viele jeden Tag und die haben alle Auswirkungen. Ja? Manche mehr, manche weniger. Und die Frage ist, was prägt uns denn? Auf welcher Basis treffen wir denn unsere Entscheidungen? Naja, es hat etwas mit unserem Denken zu tun. Was halte ich für richtig? Was halte ich für wahr? Was halte ich für falsch? Wie fühle ich mich? Aber auch unsere Gefühle sind nicht im luftleeren Raum, sondern die richten sich auch ein Stück weit nach unserem Denken. Na, wenn ich denke, die Taufe macht so einen markanten Unterschied, dann fühle ich mit euch, wenn ihr hier eure Zeugnisse gebt. Ja, weil ich genau weiß, das ist eine Dimension, ihr trefft da Entscheidungen, eine wichtigere kann man überhaupt nicht treffen im Leben. Ne? Also das beeinflusst sich alles gegenseitig und ist ein Ganzes. Unser Körper ist wichtig. Gott hat uns mit einem Körper geschaffen. Und mir ist im Urlaub beim Lesen nochmal deutlich geworden, unser Körper wird auch wieder auferweckt. Jesus ist mit seinem Körper auferstanden, nicht als Geist irgendwie. Der Körper ist nicht im Grab liegen geblieben, sondern das Grab war leer. Und da dachte ich, wow, Gott misst unserem Körper eine ganz schön große Bedeutung zu. Also ist es auch nicht egal, wie wir mit unserem Körper umgehen. Und der Körper gehört zum ganzen Menschen dazu. Wenn wir den hinterher später wieder haben in der Ewigkeit, dann hat er offensichtlich eine Bedeutung, auch wenn er dann vielleicht ein bisschen anders aussieht. Die sozialen Kontakte. Keiner von uns lebt isoliert. Und der Paulus benutzt auch hier in unserem Text das Wir. Ne? Also erneuert euren Geist. Ne? Also wir sind nicht alleine unterwegs. Und deshalb gibt es auch Gemeinde. Wir müssen nicht alleine unseren Glauben leben. Wir müssen nicht alleine mit Jesus unterwegs sein, sondern wir dürfen das mit vielen anderen tun und dürfen uns ermutigen. Ja, dürfen uns austauschen, dürfen miteinander beten, haben Zeit miteinander. Der Mensch steht immer in einem sozialen Kontakt und der spielt eben auch eine große Rolle. Und die Seele ist so das Ganze, was das Ganze vereinheitlicht. Ich zitiere mal, um das noch ein bisschen deutlicher zu machen, den Autor, den Dallas Willard, der schreibt, einfach ausgedrückt, jeder Mensch denkt, hat ein Gedankenleben, fühlt, wählt, interagiert mit seinem Körper und seinem sozialen Umfeld und integriert mehr oder weniger all das als Teil eines einzigen Lebens. All das macht unser Leben aus. Dies sind die wesentlichen Faktoren des menschlichen Wesens und nichts, was für das menschliche Leben wesentlich ist, liegt außerhalb dieser Faktoren. Das Ideal des geistlichen Lebens im christlichen Verständnis ist eines, in dem alle wesentlichen Teile des menschlichen Selbst effektiv um Gott herum organisiert sind, dass sie von ihm wiederhergestellt und erhalten werden. All das können wir in die Gegenwart Gottes bringen. All das sieht Gott, all das hat er geschaffen und all das will er ausfüllen und integrieren. Und das muss uns bewusst sein. Wenn wir also den neuen Menschen anziehen, dann verändert sich nicht nur ein Teil unseres Denkens oder unser Fühlen, oder wir treffen vielleicht die Entscheidungen auf andere Grundlagen und treffen damit andere Entscheidungen. Auch unser Körper ist involviert, unsere sozialen Kontakte, wie zum Beispiel, dass wir Teil einer Gemeinde werden und sich vielleicht auch Beziehungen zu unserer Familie oder zu den Freunden verändern. Ja, all das gehört dazu. Das ist also eine ganzheitliche Sicht, würde man sagen, die Bibel darauf hat, mehr wie alle anderen Philosophien, die wir so finden. Ja. Und das ist schon sehr markant. Also zum Beispiel der Naturalismus, der heute viel gelehrt wird, wo wir sagen, das, was wir naturwissenschaftlich belegen und erforschen können, das ist die Welt. Und drumherum, es gibt keinen Gott. Aber dann habe ich quasi ein relativ enges Fenster da drin und eigentlich, wie entstehen meine Gefühle? Ja, die entstehen einfach dadurch, dass in meinem Gehirn irgendwelche Atome umherschwirren und irgendwie Gefühle hervorbringen. Aber die Gefühle sind einfach nur eine Auswirkung, aber nicht eigenständig irgendwie als Gefühl. Und im Grunde genommen, wenn ich es bis zum Ende durchdenke, dann sind alle meine Entscheidungen determiniert, nämlich festgelegt, in dem, wie die Materie, wie die Zellen in meinem Körper, wie das Gehirn gerade eben funktioniert und arbeitet. Aber wenn ich das zu Ende und ganz konsequent denke, dann habe ich keinen Freiraum für tatsächlich persönliche eigene Entscheidungen, weil etwas wirklich Persönliches gibt es in diesem Denkmodell nicht. Und im Grunde genommen können wir alle damit überhaupt nicht leben. Und keiner von uns, keiner auf dieser Welt kann mit so einer reduzierten Sicht leben. Das heißt, wir schaffen uns alle irgendwo eine Gedankenwelt oder versuchen uns irgendwelche Konzepte zu schaffen, wo wir sagen, ja, irgendwie gibt es ja dann schon noch einen Sinn und wir sollten ja füreinander da sein und so weiter. Aber von dem rein mechanistischen, mathematisch-physischen Modell her gibt es das alles nicht. Das ist alles determiniert, keine Entscheidungsfreiheit festgelegt. Aber jeder von uns spürt, das ist nur die halbe Wahrheit, das ist nur die halbe Realität. Ja, und deshalb ist es so wichtig, dieses komplett zu denken. Und genau das tut das Wort Gottes. Und das war für mich eine echte Überraschung, als ich zum Glauben gekommen bin und angefangen habe, in die Bibel zu lesen, dass ich das gesehen habe und gedacht habe, wow, das, was mir hier von Gott, wie sich Gott vorstellt in seinem Wort, der hat alles im Blick, der hat nicht nur Teile im Blick, der hat alles im Blick, womit ich im Leben kämpfe. Der sieht meine Gefühle, der sieht meine Nöte und der sieht auch meine Suche nach einem Sinn. Jeder von uns hat das Bedürfnis, gebraucht zu werden, für etwas gut zu sein. Und genau das sehen wir hier. Gott hat uns in die Ebenbildlichkeit hineingeschaffen. Wir sind wichtig für ihn. Der möchte Gemeinschaft mit uns, der möchte mit uns sprechen, was wir zum Beispiel in Form vom Gebet tun. Der Mensch ist deutlich mehr als die Summe der Atome, die ihn ausmachen letztendlich als Menschen. Genau, so dann. Halt, jetzt bin ich eins zu weit. Und es gibt natürlich außer dem Epheserbrief noch mehr Stellen im Wort Gottes, die genau davon sprechen, eben sich verändern zu lassen in diesen Menschen hinein, so wie Gott uns gemeint hat. Ich sage immer, Gott weiß, wie Menschsein geht. Ich kenne keinen, der das sonst weiß, aber Gott weiß es, weil er den Menschen geschaffen hat. Und da möchte er uns wieder hinbringen, dass wir dieser komplette, integrierte, in Harmonie mit sich selbst und Gott und den Nachbarn, dem Umfeld, dass wir solche Menschen werden können. Nicht in Perfektion im Hier und Jetzt, das ist klar, aber immer mehr. Und dazu möchte ich uns gemeinsam einladen, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. Und in Galater 5 schreibt der Paulus nun wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Also das, wo wir versuchen, Mensch zu sein, ohne Gott in die Gleichung mit reinzunehmen. Was immer nur irgendwie begrenzt und sehr mangelhaft funktioniert. Da wir, und da kommt das wir sind gemeinsam unterwegs, wir machen das nicht isoliert, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Diese Veränderung selbst können wir nicht alleine vollbringen. Dazu brauchen wir Gottes Hilfe, der uns versprochen hat, mit seinem Geist, der in uns Wohnung und Raum einnimmt, uns zu verändern. Nur so ist es möglich, dass er uns verändert und wir mit ihm kooperieren und wir Schritt für Schritt in diesen neuen Menschen verwandelt werden können. Ja. Und Jesus ist unser Bezugspunkt in dieser ganzen Geschichte hinein und wir lernen gemeinsam. Ja, deshalb ist auch Gemeinde so wichtig, da gemeinsam unterwegs zu sein und uns verändern zu lassen. Die Vanessa hat den Begriff transformieren in ihrem Zeugnis verwendet. Das heißt, in uns wird wirklich etwas anders. Das sind nicht nur kleine Veränderungen, sondern der ganze Mensch wird verändert, so wie wir das eben schon mal betrachtet haben. Genau, und ich möchte eigentlich die Predigt abschließen mit einer kleinen Geschichte von Axel Kühner. Die ist überschrieben mit Was ist in mich gefahren? Der Mensch ist wie ein Handschuh, das ist jetzt ein anderes Bild. Einmal ist er aus feinem, wertvollem Leder, ein Handschuh zur Zierde. Dann aus dickem, weichem Fell einer zum Wärmen. Ein andermal ist er ein grober Handschuh für harte Bauarbeit. Dann ein praktischer Gummihandschuh für flinke Hausarbeit. Einmal vielleicht ein zierlicher weißer Brauthandschuh für den Höhepunkt des Lebens. Dann wieder mehr ein riesiger Boxhandschuh für den rauen Existenzkampf. Ein anderes Mal ist er ein steriler Operationshandschuh für den geschickten Chirurgen. Und dann ein Torwarthandschuh für Sport und Spiel. Wie ein Handschuh kann der Mensch eigentlich nichts allein tun und bewegen, anfangen und bewirken. Nichts Gutes und nichts Böses, nichts Schönes und nichts Schlechtes, nichts Wunderbares und nichts Schreckliches, nichts Aufbauendes und nichts Zerstörerisches. Er ist in allem Tun und Wirken darauf angewiesen, dass eine Hand in ihn hineinfährt, ihn bewegt und gebraucht. Was ist in mich gefahren? Welche Hand wird mich heute führen, bewegen und mein Leben gestalten? Welche Kräfte werden meine Äußerungen bestimmen und mein Verhalten lenken? Ich bin wie ein Handschuh und ich möchte, dass Gottes gute Hand in mich hineinfährt und seine Kraft und Liebe mein Leben führt und bewegt. So wie Paulus in Galater 2,20 schreibt, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Amen. Herr Jesus Christus, uns ist oft gar nicht so richtig bewusst, was diese Veränderung bedeutet. Sie macht alles anders und sie bringt alles wieder dahin zurück, zu dem guten Anfang, mit dem du mit uns Menschen begonnen hast. Herr, du hast uns als Menschen geschaffen und du möchtest die enge Beziehung zu uns. Dir sind wir nicht egal. Und du lässt uns nicht einfach, wie wir sind, aus der Gemeinschaft mit dir herausgefallen und Menschen, die nicht wirklich Frieden halten können, die nicht wirklich ein tiefes und erfülltes Menschsein leben können, sondern wir sehen das Gute noch in uns, aber wir spüren auch, wie sehr wir an unsere Grenzen stoßen und wie sehr wir gefallene Wesen sind. Und hier reichst du uns am Kreuz die Hand. Jesus, du stirbst für unsere Schuld und damit machst du den Weg frei, um alles wieder neu zu machen, um uns wieder den neuen Menschen anziehen zu lassen, Veränderungen in uns zu schaffen, die irgendwann, wenn du wiederkommst und dein Reich ganz Wirklichkeit wird, die dann zur Perfektion gelangt. Dahin zurück, wo du mit uns angefangen hast, in die Gemeinschaft mit dir, wo Menschsein ganz Mensch sein wird. Herr, ich möchte dich bitten, dass du an uns dranbleibst, dass du uns auch in diesem Leben schon weiter veränderst, dass wir mehr und mehr werden wie du, dass wir von dir lernen, mit dir gemeinsam unterwegs sind und dass wir einen Unterschied machen können im Hier und Jetzt. Und Herr, bitte nimm noch ganz viele Menschen mit auf diesen Weg und wir freuen uns darauf, wenn wir irgendwann mal bei dir sind, dir gegenüberstehen und wieder ganz die Menschen sein können, die du ursprünglich geschaffen hast. Segne uns. Amen.